mir um Heilung, innere Heilung, Fortsetzung vom Freitag letzte Woche, Heilung der Persönlichkeit, und heute geht es mir, wie werde ich geheilt, innerlich, seelisch, geistlich. Und so viele Menschen sind verletzt, viele sagen das nicht, wir pudern uns, wir setzen uns eine Maske auf oder spielen den braven Menschen, zeigen die Zähne und sagen, ich bin glücklich, aber innen drin ist zum Heulen und zum Kotzen. So, wie werde ich gesund, wie werde ich geheilt, darüber will ich mir Gedanken machen heute Abend. Denn eines der großen Themen als Pastor, als Seelsorger war immer wieder die innere Heilung. Innere Heilung, immer wieder in der Seelsorge, da ist so viel Ablehnung, so viel Widerwärtigkeit, die man erlebt hat, schon im Mutterleib, in Kindesbeinen an und so weiter, ist man schon verdorben worden, versaut worden und vermurkst worden, was auch immer gewesen ist. Und wenn wir zum Heilen kommen, der Heilen stellt uns wieder her. Halleluja. Lob und Dank. Ich möchte ganz herzlich einladen, die Predigten, die gehalten worden sind, zu hören. Wir haben eine gute Predigt Samstag gehabt, letzte Woche. Gott steht dir bei. Dann von der Faszination des Glaubens. Es ist fantastisch, an Gott zu glauben, Gott zu vertrauen, auf Jesus zu schauen und einfach die Hoffnung zu haben im Leben. Und einfach die Hoffnung ist, was uns hält, was unserem Leben hält. Hört die Predigten an. Leider haben wir gestern ein bisschen technische Probleme gehabt, aber die Predigt war gut. Aber beim Wiedergeben im Internet, irgendwie, ja, da musst du gut hinhören. Vielleicht ist es sogar gut, dass du gut hinhörst und die Ohren spitzen, extra dein Ohr an Lautsprecher legst, dass du gut verstehst. Ich werde die Predigt vielleicht irgendwann mal noch nachhalten, aber es ging einfach um das Recht, um dein Recht. Gott sorgt für dein Recht. Wir leben in einer ungerechten Welt. Bei uns auf dem Reichstag steht ganz groß dem deutschen Volk, aber da spürt man, sieht man so wenig, was dem deutschen Volk widerfährt. Da werden Gesetze gemacht und was auch immer ist. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand und die Liebe erkaltet bei vielen. Das ist der Fakt in dieser Welt, in der wir leben. So, Gott sorgt aber für dein Recht, das Recht der Auserwählten, der Kinder Gottes. Also gib nicht auf, vertrau dem Herrn, der Herr wird Recht schaffen. Und wie das so weitergeht, auch hier heute, eigentlich eine Fortsetzung von dem, was gestern gewesen ist. Gott sorgt für dein Recht. Wie heilen meine inneren Verletzungen? Ganz herzlich lade ich dich dann ein. Für morgen früh habe ich noch eine gute Botschaft. Weißt du, eine Zugabe. So Sahne, bisschen drauf auf dem Pudding oder was auch immer ist. Gott will das Beste für dich. Er will das Beste für dich. Weißt du, das Gute, nicht nur das Gute, sondern es war sehr gut, als er den Menschen geschaffen hat. Sehr gut. Das, alles andere war immer nur gut. Aber als er den Menschen schuf und dann die Eva schuf und alles, was er gemacht hat, es war sehr gut. Halleluja. Gott macht gute Geschäfte, gute Sachen und Gott hilft uns. Dann am Mittwoch werde ich über das Beten sprechen. Beten ist das Atmen der Seele. Richtig beten. Wie bete ich richtig? Was für Gebete spreche ich? Oft kommen Leute zu mir und sagen, Pastor, was für Gebet soll ich sprechen? Was soll ich beten? Kannst du mir ein Gebet aufschreiben? Weißt du, es gibt genug aufgeschriebene Gebete. Du solltest beten, wie es dir ums Herz ist. Und so beten, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Gott vergebe mir, dass ich das sage. Aber einfach so, ja, wie du das fühlst, da sag ihm, wo dir der Schuh drückt. Das, was dir belastet, das, was dich bedrückt, sag es ihm einfach. So, wo betet man am besten? Wie betet man am besten? Und ich habe einige Tipps aus meiner persönlichen Erfahrung gehabt, ganz tolle Erfahrungen gemacht, wenn ich so draußen als junger Christ um den Baggersee rumging und lief und einfach so in meinen Gedanken mit Gott beschäftigt war. Und dann höre ich plötzlich die Stimme Gottes, dass er mich bei meinem Namen ruft. Das war fantastisch, ein großes Erlebnis am Baggersee. Also dort kannst du beten. Wo betet man Gott am besten an und wie betet man Gott an? Jesus hat ja gesagt, im Geist und in der Wahrheit, das ist ein Schlüssel. Dann nächsten Freitag, schon Februar, der Monat ist schon rum. So, und dann Freitag haben wir das Thema dann, achte auf die kleinen Anfänge. Gott fängt immer klein an. Der Teufel kommt immer ganz groß und da ist nichts dahinter. Aber beim Herrn, beim Heiligen Geist, das fängt ganz klein an. Samstag wird das Thema sein, kommen Samstag, jetzt ist die richtige Zeit. Nicht nur dieses Wort, jetzt. So viele Leute sagen jetzt und hier, nein, die richtige Zeit. Die richtige Zeit ist zu deinen Lebzeiten, heute, wenn du die Stimme des Herrn hörst. Jetzt ist der richtige Augenblick, was zu tun, solange du noch jung bist, solange du noch fit bist, solange du noch voll noch da bist. So viele Leute werden dann dement und was weiß ich, schwach und krank und schaffen es nicht mehr. Und dann, sie haben noch so viel vorgehabt und dann ist nichts draus geworden. Also, was du tust, das tue bald. Halleluja, das tue bald. Jetzt ist die angenehme Zeit. Und ja, und das so geht es weiter. Dann die Wirkung des Wortes Gottes. WWW, Wort Gottes wirkt Wunder. Also, die Verletzung werden geheilt, wenn du dem Wort Gottes gehorchst, wenn du dem Herrn vertraust, wenn du auf den Herrn hörst. Wunder werden geschehen. Also ich verspreche dir nicht zu viel. Ich habe in meinem Dienst, in meinem Leben erfahren, wenn du Gottes Wort ernst nimmst, dann geschehen Zeichen und Wunder. Du musst das Wort Gottes ernst nehmen. Und Wort Gottes ist nicht nur die Bibel. Wort Gottes ist das Sprechen des Heiligen Geistes zu deinem Herzen. Aus dem Wort Gottes, aus der Predigt, aus den Gesprächen, was auch immer ist. Gott hat so viele Arten und Weise, wie er mit Menschen spricht, wie er sich Menschen offenbart, wie er wirkt zu Verletzungen. Viele Menschen sind frustriert, enttäuscht, verbittert. Sie haben so wie dieser Absalom, der erste Sohn Davids, eigentlich der sollte König werden. Aber da ist was passiert. Der Vater hat Ehebruch begangen und was weiß ich, jemand umgebracht, den Uriah, und der Bathsheba zur Frau genommen und den Salomo als König eingesetzt, also ihm vor die Nase gesetzt. Und dieser Absalom hat ein unsichtbares Brandmal gehabt. Und so viele Menschen laufen mit einem unsichtbaren Brandmal. Weißt du, er protestiert gegen den Vater. Er will ihn vom Thron stürzen. Er hat Ungerechtigkeit erlebt und jetzt versucht er das alles irgendwie auszubügeln, glatt zu machen. Und zu viele kämpfen und wissen gar nicht warum. Äußerlich war er vollkommen, tolles Haar, volles Haar. Verstehst du, dass er sogar in der Eiche hängen geblieben ist, als er auf der Flucht war. Und dann sagt der David, als er betet in seiner Trauerklage, Todestotenklage, dann sagt der Junge, lieber sollte ich sterben. Ich bin schuld an dem, was alles passiert ist. Viele Väter wissen es nicht, viele Mütter wissen es nicht, haben keine Ahnung. Ich möchte über diese Dinge sprechen heute. Und zwar Klartext. Klartext. Viele wissen nicht, wo die Ursachen kommen. Weißt du, die glauben an Jesus, die glauben, dass sie und ihr Haus gerettet werden. Und die Kinder gehen gerade flöten. Verstehst du, die verlassen das Haus. So viele Gründe. Ich werde darüber sprechen. Dieses unsichtbare innere Brandmal ist da. Du protestierst, du kämpfst, du arbeitest dagegen, du willst was beweisen deinen Eltern, weil die nur nach Noten gingen, dass dir soll was werden. Aber du hast eine ganz andere Veranlagung, ganz andere Berufung. Ich werde heute den Ismael nehmen. Der Ismael, nicht den Isaac, den Träumer, den Phantasten da, der einfach auf der Wiese, in der Wüste rausgeht und da betet und dann auf dein Wunder wartet. Ich werde heute den Ismael nehmen. Der Ismael ist der erstgeborene Sohn Abrahams. In aller Liebe. Kannst denken, was du willst. Verstehst du, die Christen, die denken, Ismael, Isaac, da kommt Israel, da kommt Christus, gewiss. Aber ich will die Geschichte dir von Ismael aufarbeiten. Denn wir haben die Probleme, die wir heute haben, hängen sehr mit Ismael zusammen. Die Araber. Alle Araber, die Moslems, die kommen von Ismael her. Und Ismael war der erstgeborene Sohn Abrahams nach dem Fleisch. Sie wollten so haben, haben es auch gekriegt. So in aller Liebe. Als Beispiel nehme ich den Ismael, Sohn eines gesegneten Vaters, kommt aus einem frommen Haus, hat unzählige Verletzungen erlebt. Diese Verletzungen möchte ich nicht haben, die Ismael erlebt hat. Verstehst du, dem schlimmsten Menschen würde ich das nicht zumuten. Nicht gewollt. Verstehst, verjagt, die Mutter, was die alles so erlebt hat, als Putzfrau. Zuerst wurde sie missbraucht und dann als Putzfrau degradiert und dann haut sie ab. Und ich will etwas sagen, Kinder aus gläubigen Familien leiden oft sehr, sehr, sehr tief unter der Last ihrer Eltern. Unter der Last, nicht die Last, die sie tragen, sondern was sie angestellt haben, was sie den Kindern eingebrockt haben. Warum es das geworden ist, was geworden ist. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart, der Pastor, der vor mir dort war, seine Familie, der hat 5 Kinder gehabt. Keines dieser 5 Kinder geht in die Gemeinde, aber es sind gottesfürchtige Menschen. Und einmal habe ich den Sohn besucht, den Ältesten besucht, dann sagte er mir ganz frei, ich möchte mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Die Gemeinde hat meine Kindheit aufgefressen. Wenn Gäste kamen, man hat alles für die Gäste gemacht, für die Gläubigen gemacht, ja, man hat gedient und so weiter. Und wir Kinder mussten ins Zimmer gehen und die haben unseren Kuchen aufgefressen. Verstehst du? In aller Liebe, verstehst du? Die haben alles gekriegt und wir haben nur noch Reste bekommen. Und ich verstehe so einen Sohn oder so eine Tochter. Kinder sind tief erschüttert und enttäuscht von Religion, Gemeinde und Kirche. Die Kirche, die Gemeinde, was es auch immer ist, ich werde nach ein paar Sachen noch sagen, was mir groß geworden ist in der Seelsorge. Ich plaudere aus der Seelsorge. Ich nenne keine Namen, aber ich könnte Geschichten erzählen über Geschichten. Die Kirche, die Gemeinde hat meine Jugend aufgefressen. Ich muss vorstellen, der sagt es, ich bin gottesfürchtig, ich lese meine Bibel, ich bete, aber ich möchte mit der Kirche und Gemeinde und den frommen Leuten nichts zu tun haben. Ich bin gebrannt. Auch wieder so ein unsichtbares Brandmal. Bin gebrannt von den ganzen Christen. Alles sind nur Heuchler. Ich sagte es jetzt, das hat er mir gesagt. Und weißt du, du musst verstehen, um was es geht, warum Kinder, gläubige Eltern nicht mehr, die gehen in Gottesdienst bis zu einem gewissen Alter, sobald sie in der Pubertät sind, sagen, Papa, Mama, ich mache das nicht mit. Wir sind gezwungen worden, da schön zu sitzen, brav zu sitzen, zu singen, zu beten. Aber es war nicht ihre Überzeugung. Sie mussten. Verstehe, warum viele junge Leute nicht mehr in die Gemeinde gehen. Eltern, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Eltern, Vater, Mutter, ist selber schuld, warum ihre Kinder nicht in die Gemeinde gehen, nicht mehr Gottes Wort hören. Gott hat mir eine Offenbarung mal gegeben. Ich predige, während ich in der Predigt war, kommt mir ein Gedanke. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war die Stimme Gottes. Und dann sehen wir, was die Tänzerin da will. Gib mir den Kopf des Johannes. Und die Stimme Gottes wurde getötet durch diese Tänzerin. Und dann gibt sich Herodes als die Stimme Gottes aus, aber der verfaulte am lebendigen Leib nachher. Nur nebenbei, die Stimme Gottes war getötet. Und dann hat Gott mir etwas gezeigt. Nach dem Gottesdienst, zu Hause am Mittagstisch, da wird erzählt, du, der Chor hat nicht gut gesungen. Die Predigt war nichts. Der Pastor, der sollte vielleicht, wir sollten mal einen neuen Pastor wieder haben. Der Kopf muss rollen, verstehst du? So redet man am Tisch. Und dann wundert man sich, wenn die Kinder sagen, du also von diesem Verein, mit diesem Verein möchte ich nichts zu tun haben. Mit diesen Frommen. Aber ich bin Gott dankbar. Ich erlebe auch durch diese Internetpredigten immer wieder. Ich bin so begeistert. Vor gar nicht so langer Zeit schrieb mir jemand, wo ich persönlich die ganze Familie kenne. Und die Familie, die Eltern zu mir mal in den Gottesdienst auch kamen, in Süddeutschland. Dann schreibt mir der Junge, weißt du, ich habe Gott verloren durch meine Eltern. Gott kann man durch seine Eltern verlieren, durch die Gemeinde. Und ich wollte nichts mehr mit Gott und Kirche zu tun haben. Und dann zufällig höre ich eine deiner Internetpredigten. Und ich habe wieder zum Heiland zurückgefunden. Aber nicht zur Gemeinde, zum Heiland. Und das ist mir so, weißt du, das bewegt mich, das trifft mich. Weißt du, die Leute finden zum Heiland, aber nicht mehr zur Gemeinde. Und so viele sitzen irgendwo rum. Ich darf ganz frei sagen, ich bin begeistert von dieser Arbeit, die ich hier tun darf im Namen des Herrn. Ich darf predigen hier und das ist nur mein Studio. Das ist nur mein Studio, gar nichts weiter. Aber ich predige zu vielen Hunderten, Tausend von Menschen. Heute, wenn diese Predigt fertig ist, jeden Tag, und das haben wir festgestellt jetzt kürzlich, wir gucken immer wieder nach, wie viele Leute uns anrufen und wie und was und wie viele Leute die Predigt hören. Und wir haben festgestellt, jeden Tag, etwa 700 bis 1000 Leute hören die Predigt. Auch diese Predigt, jetzt im Augenblick, die ich halten werde, wenn ich Amen gesagt habe. Außer die eine, die gestört ist. Und manchen Tagen bis 2000 Leute, je nachdem, was für Thema ist. Aber man muss vorstellen, heute Abend, diese Predigt, etwa 700 bis 1000 Leute hören heute und morgen diese Predigt. Und so läuft weiter. Und ich bin begeistert. Und vor allem Leute, die nicht mehr zur Gemeinde gehen. Nicht mehr mit Religion was zu tun haben wollen. Die sitzen zu Hause, weil sie frustriert sind vom Elternhaus. Und genauso wie dieser Junge, der schrieb mir und hat sich bedankt für die Predigten. Ich motiviere ihn. Wahrscheinlich jetzt auch. Da weiß es nicht. Aber ich denke an ihn. Und ich denke an viele andere. Die Stimme Gottes war getötet oder wurde getötet. Gott muss andere Wege, andere Möglichkeiten finden, um Menschen zu erreichen. Und er erreicht das, Gott sei Dank. Und ich bin ganz dankbar fürs Internet und für diese Möglichkeiten, die wir haben. So, man muss sich manchmal wundern, wie Gott manchmal Menschen erreicht. Und wie er Menschen wieder segnet. Gott gibt niemand auf. Auch nicht die Kinder von ungläubigen Eltern. Ich erlebe immer wieder Leute, die hier, wo die Eltern hier ab und zu mal zum Gottesdienst kommen, die Kinder hören regelmäßig meine Predigten. Ich bin verblüfft. Die erzählen mir und schreiben bei dir, wenn sie mich mal anrufen oder wenn ich was von ihnen will oder so. Du, ich höre, du hast das und das gesagt, die wiederholen mir meine Worte. Und ich bin begeistert. Die hören es, aber die gehen nicht in eine Gemeinde. Schlimm. Es ist schlimm auf der einen Seite. Aber man muss die Sache Gott anheimstellen und Gott die Sache überlassen. Warum, wieso und weshalb? So, Gott hat seinen Weg. Und ich möchte an diesem Bild vom Ismael hier diese Geschichte aufarbeiten, damit du verstehst, Gott gibt niemanden auf. Jeder ist ein Erstgeborener. Halleluja. Jeder ist ein Berufener. Jeder ist ein von Gott Erwählter. Lob und Dank. So, die Kinder die im Haus sind, das steht zwar in der Bibel, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet, aber die sehen so viel Heuchelei bei den Eltern, das Doppelleben. Und die Kinder beobachten sehr genau Vater und Mutter, was sie machen. Verstehst? Da heben sie Hände hoch und beten und jubeln und jauchzen und zu Hause schlagen sie sich. Verstehst du? Das erlebt man. Das ist der Fall. Und sie sagen, also, weißt du, alles schön und gut, aber wie ihr vorlebt, wir haben kein Beispiel an euch. Und weißt du, nicht nur unsere Worte und nicht nur unser Glaube ist ausschlaggebend, sondern wie wir leben und vorleben. Sie sagen es nicht, aber ich bin auch gerade dieser Familie da mit den 5 Kindern, Pastorenfamilie, verstehst du, der Vater hat sehr viel für den Herrn Jesus gemacht und sich für den Herrn Jesus aufgeopfert und aufgearbeitet. Weißt du, man sollte denken, ja, wunderbar, aber keines der Kinder geht in den Gottesdienst, will was mit der Gemeinde zu tun haben. Weißt du, die sind ehrlich, die sagen nichts, denn du sollst Vater und Mutter ehren. Sie haben Achtung vor ihren Eltern. Sie wissen, die haben es gemacht, aber in ihrem Unverstand. Wir eifern manchmal für Gott und wir setzen es falsch an. Und dann hat gerade dieser Sohn mir gesagt damals, weißt du, ich ehre meinen Vater. Ich weiß, mein Vater hat den Herrn lieb über alles in der Welt. Aber er hat uns vergessen. Und viele haben die Prioritäten falsch in ihrem Leben gesetzt. Weißt du, zuerst sollst du Jesus lieben über alles, als dein Herrn und dein König. Aber da heißt das noch nicht, dass du die Gemeinde dann als nächstes liebst. Nein, zuerst kommt Jesus, dann kommst du, dann kommt deine Familie und dann erst kommt die Gemeinde. Dann kommt vielleicht deine Firma noch vorher. Da gibt es noch so viel anderes, was noch dazwischen kommt. Prioritäten setzen. Und viele haben keine Prioritäten gesetzt in ihrem Leben. Keine Prioritäten. Und deshalb läuft dann vieles schief. Deshalb in meiner Bibel heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches zufallen. Und die Gerechtigkeit Gottes ist, dass du für deine Familie zuerst mal sorgen musst. Dass nach Jesus und dir kommt deine Familie, dein Nächster. Und deine Nächster sind deine Familienangehörige. Denn in meiner Bibel heißt es, wenn du deinem Haus nicht vorstehen kannst, wie willst du dann der Gemeinde Gottes vorstehen? Dem Volk, der Gemeinde. Und wir haben eine Verantwortung für unsere Familien. Du hast nicht die Verantwortung für die Welt, dass du die Welt evangelisierst und alle bekehrst. Aber du hast eine Verantwortung für deine Familie, deine Kinder, deinen Partner, deine Partnerin. Dass du die in den Himmel bringst. Was nützt es, du predigst der ganzen Welt und selber sogar noch verwerflich wirst, wie die Bibel sagt. Weißt du, wir können 100 Mal da proklamieren, ich und mein Haus, wir werden gerettet, ich und mein Haus, wir werden gerettet, wenn das Leben nicht stimmt. Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was die anderen machen, ist mir vollkommen egal. Und uns müssen die anderen, die Gemeinde und was weiß ich, alles egal sein. Zuerst kommt Jesus, dann kommt ich und dann kommt mein Haus. Ich und mein Haus, du kannst nur für dein Haus sprechen, nur für deine Familie sprechen. Deshalb ist es so wichtig, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Trifft das wirklich für uns zu? Sind wir das? Oder wir verausgaben, zerarbeiten uns in der Menge unserer Aktionen und Aktivitäten. Ismael hat sich von dem Gott Abrahams, dem Gott seines Vaters, abgewandt und den Rücken gekehrt, dass sein Vater ihm die Treue gebrochen hat, ihn in den Stich gelassen hat, sein Versprechen, sein Gelübde nicht gehalten hatte. Wie auch immer. Weißt du, Abraham, Vater des Glaubens, der hat auch Mist gebaut. Und die Sarah ebenfalls. Und wir himmeln Leute an und denken, Mann, Vater der Gläubigen, aber der große Fehler gemacht. Ich komme noch darauf zu sprechen. Weißt du, wir müssen auch die Heiligen als Menschen ansehen. Sie sind keine Superstars. Hinter mal hinter den Kulissen gucken. Und Verletzungen, so wie was der Ismael erlebt hat, die tun weh. Und die machen einen Menschen hart. Ismael ist hart geworden. Sehr roh. Und es gibt keine natürliche Heilung für innere Verletzungen. Da kannst du auf der Kanapee oder Couch dich bei dem Psychiater hinlegen und alles erzählen und sagen, das ist und das ist und das ist. Kannst du keine Familiengeschichte aufrollen. Verstehst du? Du kannst nur aussprechen. Aber das Problem, dieses Brandmal bleibt in deiner Seele. Aber Gott sei Dank, Gott gibt den Ismael nicht auf. Gott gibt uns nicht auf. Auch wenn wir verletzt und vermurkst und verschandelt sind. Ismael war in der Familie dort beim Abraham, Sarah und so weiter, war ein Stein des Anstoßes, das schwarze Schaf. Und vielleicht bist du das schwarze Schaf irgendwo gewesen in deiner Familie. Verstehst du? Der immer aufgefallen ist. Und man muss sich fragen, warum ist man das schwarze Schaf? Man will sich behaupten. Man wurde nicht anerkannt und man will sich durchsetzen. Ich bin auch wer. Mir steht auch was zu. Und dergleichen. Aber lass mal die Geschichte aufarbeiten. Abraham und Sarah haben diesen Ismael zu diesem schwarzen Schaf gemacht. Abraham und Sarah. Diese Frommen. Und ich spreche von Frommen, weil ich die Wahrheit kenne. Und habe gerade in dieser Familie damals gesehen. Weißt du, der Bruder hat den Herrn lieb gehabt und seine Frau genauso. Und sie haben so viel für die Gläubigen getan, gerade nach dem Krieg. Da einfach aufgenommen, einfach zusammengerückt, wenn Gäste kamen und sie mussten sogar die Betten dafür die Gästen opfern. Weißt du, die haben gesagt, weißt du, unsere ganze Kindheit, wir haben von unserem Leben und unserem Vater nichts gehabt, nur noch beten und predigen. In aller Liebe. Da hat den Herrn Jesus lieb gehabt. Und die haben Achtung gehabt vor ihren Eltern. Aber ihren Gott wollten sie nicht haben. So. Und ich möchte zuerst mal die Mutter hier hervorheben, diese Hagar, das war eine gekaufte Frau aus Ägypten, eine Magd Sarah. Und diese Hagar, sie war rechtlos, sie musste sich fügen, sie war eine Ausländerin, eine Sklavin. Lassen wir mal diese Geschichte, mal, dass wir wissen, um was es geht, was alles passiert ist. Sie wurde missbraucht, diese Mutter. Sie wurde missbraucht. Und denk drüber nach, viele Menschen werden missbraucht heutzutage, ohne dass sie groß merken. Die denken, das ist ja legal, das ist rechtens, das ist in Ordnung. Und was damals passierte, war rechtens auch. Kann man jederzeit vor dem Richter treten. Wir wollen diese Geschichte mal rückwärts lesen. Hagar ist die Magd von Sarah. Abraham hat keinen Nachfolger. 10 Jahre lang sind sie schon im gelobten Land. Lot hat sich vom Abraham getrennt. Abraham ist sehr einsam. Hat keine Nachfolger. Wer übernimmt mein Erbe? Vielleicht der Eliezer, 1. Mose 15, Vers 2. Vielleicht dieser Eliezer aus Damaskus, mein Knecht. Aber ich möchte das Erbe nicht meinem Knecht geben, sondern meinem Sohn, rechtsmäßigen Sohn. Und Sarah will nicht mehr warten. Sie wartet schon so lange auf ein Kind. Und da heißt es, und der Herr verschloss ihren Leib, was er auch immer war. Ich kann da eine andere Geschichte erzählen noch. Und ich habe die letzten Tage irgendwo mal über die Sarah gepredigt, wie sie zu ihrem Sohn gekommen ist, zu ihrem Ismael, Isaac. Sarah sagte zu Abraham hier, lesen wir mal diese Geschichte, siehe, doch Gott hat mir Kinder versagt. Sie klagt Gott an, Gott hat mir Kinder versagt. Dann geh zu deiner Magd, oder zu meiner Magd, vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen, eine Leihmutter, schon sehr fortschrittlich. Sarah klagt Gott an. Ismael ist eigentlich geboren aus Anklage. Ist zustande gekommen aus Anklage. Ja, ich habe keine Möglichkeit, aber probier es mal mit meiner Magd. Und Abraham, so sagt die Bibel, gehorchte der Stimme Sarahs. Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Weißt du, was Abraham war? Entschuldigung, Gott vergebe mir, wenn ich so sage, Pantoffelheld. Verstehst du? Der gehorchte statt der Stimme Gottes, gehorchte der Stimme Sarahs. Du siehst es in der Bibel. Kannst aus der Bibel streichen, wenn es nicht passt. Abraham war also frommer Softi. Weißt du, er gehorchte. Und das war die Sünde auch beim Adam. Verstehst du, Adam hätte Nein sagen können. Ich beiß nicht in den Apfel, das ist nicht rechtens. Du siehst, der Mann versagt. Und wenn der Mann versagt, versagt die ganze Familie. Der Mann ist der Priester des Hauses. Und deshalb, wenn ich manchmal Leute traue, dann sage ich, du bist verantwortlich für deine Familie als Vater, als Mann, als Ehemann. Du bist verantwortlich. Wenn der Mann versagt, das Haupt versagt, dann macht die Frau, dann machen die Kinder, was sie wollen. Und hier ist die Geschichte. Er hört nicht mehr auf die Stimme Gottes, sondern auf die Stimme seiner Frau. Er hat sie lieb. Aber was auch immer sein mag. Er hört auf sie. Sie hat das Kommando zu Hause. Sie hat die Hosen an. Sie sagt, jetzt mach du das. Eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekommen könnte. Und jetzt pass auf, was die Sarah ist. Egoistin. Vielleicht bekomme ich einen Sohn. Weißt du, es geht nicht, dass der Abraham jetzt einen Erben hat, denn Abraham soll der Segen durch Abraham weitergeben. Sie sucht sich selbst. Ich möchte einen Sohn haben. Ich möchte meinem Namen eine Ehre machen. Ich möchte etwas gelten. Ich möchte etwas werden. Du siehst, was die Hintergründe sind, wie die vielen Spannungen in der Familie. Ja, Ismael, verstehst du? Verletzungen liegen weit im Hintergrund, irgendwo versteckt. Ich möchte einen Sohn haben. Und Sarah hat sich damit abgefunden, dass sie keine Kinder kriegt und keine mehr bekommen kann. Aber jetzt sucht sie irgendwie eine Lösung. Luther übersetzt den Namen Sarah als Besserwisserei. Sie ist Besserwisserin. Sie denkt, ja, Gott kann mir vielleicht anders helfen. Sie versucht dem lieben Gott nachzuhelfen. Als Ismael geboren wird, so lesen wir, schauen wir in der Bibel, weißt du, da gibt es Streit und Zank in diesem Hause, da ist der Friede weg. Und das, was die Sarah empfiehlt und was die Sarah macht, ist ja unter allen Kanonen. Verstehst? Da frage ich, wo ist die Sexmoral der Frommen? Und da kommt so vieles raus, verstehst du, in den Familien, was die Leute verletzt. Das war beim David genauso. Dieser fromme König Israels geht dazu der Frau und bringt den Mann um, damit er die Frau bekommen kann. Das sind so die biblischen Geschichten. Das ist die Moral der Frommen, der Heiligen. Eine Frau überredet ihren Mann, mit der Hausangestellten ins Bett zu gehen. Wenn das anstößig ist, dann weiß ich nicht, was anstößig ist. Verstehst du? Aber das empfiehlt sie. Also wenn sie die Gesetze Gottes nicht kennen würde, Gott hat sie rausgeführt aus so einer verdorbenen Welt, aus Ur in Chaldea. Und sie sagte sich, wenn ich selber nicht schwanger werden kann, dann sollen mir andere helfen. Die Magd. Und dann soll meine Magd mir einen Sohn bekommen und das wird als mein Sohn adoptiert und anerkannt. Abraham spielt hier mit und Abraham ist jetzt zwischen zwei Frauen jetzt geraten. Denn die Hagar muss eine sehr clevere Frau gewesen sein. Die war nicht die dümmste. In aller Liebe, wenn ich die Geschichte lese, dass sogar Gott zu ihr persönlich spricht, wie kaum zu irgendeinem Menschen. Aber er spielt eine unglückliche Rolle hier, dieser Abraham. Sarah geht es immer um sie selbst, um ihr Ansehen bei Abraham. Mein Sohn soll es sein. Und dafür missbraucht sie ihre Hagar, ihre Magd. Und so war es damals durchaus legal auf der einen Seite. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es Verbrechen war. Es war legal in der damaligen Welt. Aber es war nicht rechtens. Es war nicht rechtens. Und vieles, was wir auch tun, es ist legal. Aber es ist nicht rechtens. Und dann hängt ein Schwanz da dran. Nachher. Eine ganze Geschichte. Und so war damals Gewohnheit, diese Sitte und so weiter. Aber jetzt sieh mal, was jetzt passiert. Sarah hätte mehr Rücksicht haben sollen. Jetzt Sie hat es eingebracht und dann hätte sie auslöffeln müssen. Aber nein, das müssen andere auslöffeln. Abraham hat es auch mit eingebrochen, das muss dieser Ismael auslöffeln. David hat eingebrochen, der Absalom muss es auslöffeln. Und so könnte ich die Geschichte in der Bibel aufzählen. Sarah sucht sich eine moderne Frau, das ist ihre Magd, eine tolle Frau wahrscheinlich, aber sie ahnt nicht, dass dadurch Probleme entstehen. Weißt du, die Leute sehen nicht über den Tellerrand hinaus, was da passiert, wenn wir uns auf bestimmte Dinge einlassen. Und es dauert nicht lange, die Hagar ist schwanger und hat Mutterfreuden, sie erwartet jetzt ein Baby, jede Frau ist glücklich darüber. Hagar ist nun jemand, guck mal, Sarah, du kriegst kein Kind, aber ich. Verstehst? Jetzt entsteht Neid und Eifersucht und Zwietracht. Also eine Sünde bringt noch andere Sünden zum Vorschein. Du, mein Sohn wird alles ererben. Vergiss es. Mein Sohn. Abraham bekommt einen Sohn von dieser Ägypterin. Weißt du? Ja. Und diese Hagar jetzt, sie hebt ihre Nase ganz hoch. Du siehst, alle sind Verbrecher. Und alle machen Fehler. Und alle verhalten sich falsch. Hagar verachtete die Sarah, so steht es in der Bibel. Sie achtete ihre Herren gering. Ja, du bist schon alt. Alles Eisen, tauchst nichts mehr, dein Mann liebt dich nicht mehr. Mich, ich gebe ihm den Sohn. Sarah, die ihren Mann zu dieser fremden Frau ins Bett schickte, wird jetzt eifersüchtig. Ja, wie soll man da reagieren jetzt? Was soll ich machen? Siehst, die hat jetzt jede Achtung vor mir verloren, diese Hagar. Und jetzt wird gedrückt, denn die Sarah ist ja karrieresüchtig, herrschsüchtig, egoistisch, das ist sie. Wenn du jetzt ihr Charakter studierst, das ist sie. Und jetzt sagt Sarah ihr wahres Gesicht. Sie schimpft und zedert, so wie Frauen das manchmal können. Du hast es gewollt, du hast und so weiter und beschimpft den Abraham. Abraham, Abraham, sagt sie, muss lesen, doppelt erwähnt sie sogar Abraham, Abraham. Das Unrecht komme über dich, das mir geschieht. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Du siehst, sie ruft sogar Gott an. Zuerst klagt sie Gott an, jetzt ruft sie Gott an. Der Herr, was du mir eingebrockt hast hier mit diesem Baby da, das Kind ist noch gar nicht geboren. Verstehst? Da ist schon Zwietracht. Und kurz gesagt, Abraham, du bist schuld an allem. Aber wer hat diese Empfehlung gegeben? Sarah war es. Wer hat es angezettelt? Sarah war es. Und dabei hatte doch Sarah so diese wahnsinnige Idee. Meine Magd, ich stelle sie dir zur Verfügung. Diese Geschichte, denk darüber nach. Weißt du, die Bibel ist so ehrlich, so aufrichtig. Und Gott sieht alles. Und Gott verdeckt nicht zu und sagt, nein, glaube nur, dann ist alles gut. Nein, Verletzungen müssen aufgearbeitet werden. Und davon hatte Sarah sich einen Vorteil versprochen. Von diesem Baby. Aber Sarah wird nicht glücklich. Sarah bleibt unzufrieden. Und obwohl Ismael ja ihr Sohn sein sollte, bleibt es dennoch Hagars ihr Sohn. Sarah ist verzweifelt. Das Unrecht, sagt sie, das mir geschieht, komme über dich, Abraham. Du, über dich kommt das Unglück. Und Abraham zieht sich aus der Affäre, dann sagt er zu Sarah, ich arbeite diese Geschichte nur auf. Hagar ist deine Magd, mach mit ihr, was du willst. Hagar ist deine Magd, mach, was du willst. Und da muss Abraham nicht zweimal sagen. Natürlich macht sie, was sie will. Kennst du die Geschichte vom Aschenputtel? Verstehst du, sie wird Aschenputtel. Sarah weiß, wie sie die Hagar erniedrigen muss und kann und wie sie sie behandeln muss. Hier putzen, das machen, so weiter. Vielleicht geht das Kind noch ab. Verstehst du? Alle Drecksarbeit ist für die Hagar zu. Jetzt wird der Hagar übertragen. Hagar bekommt den untersten Platz am Tisch. Hagar wird erniedrigt, so gut es geht, gedemütigt, wo es nur geht. Dir zeige ich's, Mädel, dir zeige ich's. Denn, weißt du, wenn der Stolz eines Menschen verletzt ist, wird bissig. Und Sarah ist es geworden. Sie lässt keine Möglichkeit aus, um die Hagar zu demütigen. Und Demütigung in der Schwangerschaft, jetzt spreche ich noch etwas an. Demütigungen und Erfahrungen, die ein Mensch, eine Frau erlebt in der Schwangerschaft, das wirkt sich auf das Kind auf. Denn im Mutterleib wirst du zubereitet, steht es in der Bibel. Verstehst du, wenn die Mutter gedemütigt ist, heult und weint und Selbstmordgedanken hat, und das hat die Hagar gehabt, nicht mehr leben, das überträgt sich auf das Baby. Und du wunderst dich vielleicht manchmal, warum bin ich so nervlich, so dünn beseitet? Das sind so viele Gründe. Weißt du, was hat deine Mutter alles mit dir durchgemacht? Da ist die Ehe auseinandergegangen, womöglich, oder vieles andere mehr. In aller Liebe. Und diese Kämpfe, jetzt vor allem das dritte Kind leidet oft sehr darunter, weil oft die Mutter zwei Kinder, das war Schönes und Süßes, aber das dritte Kind, vierte Kind ist nachher nicht mehr so schlimm. Jetzt werde ich nochmal, jetzt muss ich Beruf aufgeben, jetzt muss ich alles aufgeben, jetzt ist alles vorbei. Und deshalb Verletzungen, innere Verletzungen passieren schon im Mutterleib. Im Mutterleib. Das Kind hört alles mit. Das Kind fühlt alles, lebt mit der Mutter zusammen. Die ganzen Demütigungen in der Schwangerschaft. Es war für die Hagar kein Vergnügen. Es war eine Hölle. Verstehst du? Und das macht die Frau mit. Und wir wundern uns nachher, warum der Ismael so ist, wie er ist. Der hat schon im Mutterleib die Hölle durchgemacht. Und die Hagar denkt an Selbstmord. Und Abrahams Frau, die Sarah, quält und triezt die Hagar. Das Embryo, dieser neue Mensch, hat alles mitgespürt, miterlebt, in sich gespeichert. Und all diese Erfahrungen in der vorgeburtlichen Phase, die werden gespeichert. Die werden gespeichert. Und hat alles abbekommen. Geh die Psychologie, beschäftige dich damit, lese ein bisschen nach, und du wirst merken, alles, was die Mutter in der Schwangerschaft durchlebt hat, das bleibt im Kind hängen. Ismael ist der Sohn einer missbrauchten, einer tief gedemütigten Frau. Diese Mutter hat gelitten, und zwar maßlos gelitten, denn war der letzte Dreck. Und dann wunderst du dich, warum denn ein Mensch, wenn er geboren ist, sagt, ich werde es beweisen, ich bin kein letzter Dreck. Dieser Kampf geht genau ins Gegenteil. Die Mutter hat die Machtlosigkeit erlebt, sie kann nichts machen. Und später hat seine Mutter genau beobachtet, wie es ihr geht, wie sie gedemütigt wird, wie sie verachtet wird. Deshalb hat er den Ismael, den Isaac auch gequält. Verstehst du? Er zeigte, ich bin der Erstgeborene, aber du bist nicht der Erstgeborene. Mag sein, dass du von der Sarah bist, aber du bist nicht der Erstgeborene. Ich bin der Erstgeborene. Ismael. Und dieser Ismael hat die Tränen seiner Mutter genau beobachtet und genau in sich aufgesaugt, ohne zu wissen oder zu merken. Aber noch als sie schwanger war, diese Hagar, sie flieht. Sie sagt, ich will nicht mehr leben, ich will in diesem Haus mit diesem Frommen nichts mehr zu tun haben. Weg, 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 weg. Und sie läuft weg. Und wir wissen, was da passiert wäre, wenn sie erwischt worden wäre unterwegs von irgendjemand anders. Denn damals im Altertum, in der Antike, war, wenn ein Sklave wegläuft, Todeskandidat, darauf ruhte die Strafe, die schlimmste Strafe, wenn ein Sklave weggelaufen ist. Und sie war eine Sklavin und sie ist weggelaufen, eine entlaufene Magd. Sie spielt mit dem Leben, sie sagt, mir ist vollkommen egal, ich will mit diesem Gesindel nichts mehr zu tun haben. Entschuldigung. Und ihr war alles egal. Sie will nur weg von der Sarah, von dieser kinderlosen, giftigen Schlange, die ihr Leben zur Hölle gemacht hat. Und sie will nach Schur, so lesen wir in der Bibel, Richtung Ägypten, da ihre Heimat, wo sie herkommt, zu ihrer Familie, vielleicht zu der Mutter. Wo geht eine Frau, wenn sie nicht weiter kann? Nach Hause, zu der Familie. Und dafür nimmt sie den Weg durch die Wüste im Kauf. Denn dort sieht sie keiner, findet sie keiner, entdeckt sie keiner. Sie geht durch die Wüste. Die war ja in einer Beduinenfamilie sowieso drin. Und dort rastet sie an einer Wasserquelle. Ich will nur sterben. Verstehst du? Verwundete Menschen, verwundete Seelen, die wollen nur noch sterben. Und das soll auch Selbstmord kommt nur daher, weil der Mensch mit sich selber, mit den ganzen Verletzungen nicht fertig wird. Ich will nur sterben. Hagar ist der Einzige in der Geschichte, der das Unrecht erlebt, durchlebt. Weißt du, die anderen, die waschen sich die Hände, so wie Pilatus, und sagen, das geht mir nichts an. Jetzt ist sie weg. Nein. Und sie ist abgehauen. Vielleicht war Sarah sogar froh, dass sie weg war. Ich weiß es nicht, steht nicht in der Bibel. Und selbst wenn sie mit dem Leben bezahlen will, wird, sagt sie, ich will nicht mehr weiterleben. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Und das überträgt sich auf das Kind. Wir wundern uns, wo kommen die Depressionen her? Überleg einmal, vielleicht war deine Mutter in der Zeit, als sie dich empfangen hat und dich ausgetragen hat, depressiv. Das hast du alles miterlebt und das hast du übernommen. Diese Traurigkeit, kein Glücksgefühl, nichts. In der Wüste findet sie, liegt sie da, ich will sterben. Und stell dir mal vor, kein Mensch, kaum von den Menschen, was wir kennen, gläubige Menschen, haben das erlebt, was die Hagar erlebt hat. Plötzlich ist der Herr bei ihr, ein Engel Gottes. Du siehst, Menschen haben sie aufgegeben, Menschen haben sie verachtet, Menschen haben sie verworfen, aber Gott hat sie besucht. Ein Engel des Herrn war da, wahrscheinlich ihr Schutzengel. Und dort findet Gott sie, wie sie ist, und ruft sie mit Namen, Hagar, Sarah ist Magd, wo kommst du her? Wo willst du hin? Interessant, wie Heilung, Wiederherstellung beginnt. Gott sucht die Menschen auf. Gott ist der größte Seelsorger. Hagar, weißt du sogar, wie die heißt? Sarah ist Magd. Wo gehst du hin? Was willst du? Eigentlich wusste Gott, wo sie hin will und was sie will. Aber sie muss selbst Stellung beziehen. Hagar muss selbst die Lage erkennen und zugeben, dass es so ist. Und das ist bei Gott immer so. Wenn du Heilung haben willst, du musst zugeben, ja, so ist es. Einfach Amen. So ist es. Fertig. Und alles andere hilft dir nicht. Wir müssen in der Gegenwart Gottes zugeben, es ist so. Nicht verschönern, verschnörkeln noch und was weiß ich. Der Engel, Gott selbst befreit die Hagar von ihren Verletzungen und betreibt Seelsorge erster Klasse. Hagar, wo willst du hin? Wo kommst du her? Woher? Wohin? Und weiß ganz genau, dass sie die Magd Sarais ist. Und so muss Hagar nun selber ihre Situation schildern, wie es los ist. Wenn du innere Heilung willst und haben möchtest und geheilt werden möchtest, und das ist mein Thema heute, dann musst du Gott erzählen, nicht den Menschen. Gott erzählen, nicht dem Seelsorger, dem Psychologen. Gott erzählen, was los ist mit dir. Ich bin geflohen. Ich halte mit der Sarah nicht mehr aus. Ich kann es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Ich bin abgehauen. Und weißt du, was jetzt passiert? Wiederherstellung. Wie funktioniert Wiederherstellung? Wie funktioniert die Heilung der Verletzungen? Und was sagt der Engel? Was sagt Gott? Hagar, geh zurück. Hagar, geh zurück. Und beuge dich unter der Hand Sarahs. Hagar, geh zurück. Schrecklich. Verstehst? Ich will das Weib loswerden und der liebe Gott schickt mich zurück. Geh zurück. Das ist Gottes Taktik. Gottes Pädagogik, wie Gott einen heilt. Geh zurück. Ja, aber Herr, ich halte es nicht mehr aus. Und hör mal, was Gott ihr sagt hier. Sie bekommt die Verheißung, nicht der Abraham. Sie bekommt die Verheißung für ihre Nachkommen. Deine Nachkommen sollen so viele werden, wie eine große, riesige Zahl, die man niemand zählen kann. Deine Nachkommen, du, dein Sohn, soll viele Nachkommen haben. Dein Sohn. Sie bekommt die Verheißung. Kannst nachlesen. Großartig. Der Engel Gottes erzählt es. Und dann sagt der Herr sogar, nenne deinen Sohn Ismael. So wie der Engel da gesagt hat, nenne ihn Jesus. Von Isaac heißt es nicht, nenne deinen Sohn Isaac. Aber hier sagt Gott speziell, nenne deinen Sohn Ismael. Denn Gott hat dein Elend erhört. Innere Heilung. Wiederherstellung. Heilung der Vergangenheit. Verstehst du all das, was es ist? Heilung der Verletzungen. Nenne deinen Sohn Ismael. Gott sieht dein Elend. Gott sieht dein Elend. Da müssen nicht die Leute sehen. Gott sieht dein Elend. Gott zählt deine Tränen. Und fängt sie auf. Und dann noch weiter, was Gott sagt. Ismael wird ein wilder Krieger sein. Er ist gegen jeden und jeder wird gegen ihn sein. Verstehst? Das wird der Ismael sein. Das ist schon vorherbestimmt. Der Junge ist noch gar nicht geboren. Einer gegen alle und alle gegen einen. Das wird er sein. Er wird ein Kämpfer sein. Das hat er jetzt, all das, was du jetzt durchgemacht hast, Hagar, all das, was jetzt, ja, durch die ganze, ja, Wochen, Monate sich entwickelt hat, er wird ein Kämpfer sein. Er wird sich durchsetzen. Und dann geht's noch weiter. Aber er wird seinen Brüdern zum Trotz im Lande bleiben. Verstehst du? Er wird seinen Brüdern zum Trotz im Lande bleiben. Und deshalb haben wir bis heute das Problem Israel und Araber. Das ist das Problem. Ausgekocht. Er, weißt du, die Araber, die können machen, was sie wollen. Die werden mit den Palästinensern nicht fertig werden. Das sind ja Ismaels Nachkommen. Die werden dann mit diesem Problem nicht fertig werden, weil es Gott so festgelegt hat. Die werden den Israeliten vor die Nase setzen. Die Juden können machen, was sie wollen. In Kapitel 25, 1. Mose, lesen wir von den Nachkommen Ismaels 12 Söhne, 12 Fürsten. Verstehst du? Die regieren zwischen Ägypten und Assyrien, zwischen Havila und Nachshur und so weiter, östlich von Ägypten, und den Brüdern, also Isaac, zum Trotz. Isaac zum Trotz. Weißt du, andere Übersetzung sagt, seinen Brüdern wird er vor die Nase gesetzt. Vor die Nase gesetzt. Und jetzt, das sind diese Probleme mit Menschen, die verletzt worden sind, verwundet worden sind, die werden anderen Leuten vor die Nase gesetzt. Das merken wir vielleicht gar nicht so. Ismael hatte später 12 Söhne, so wie Jakob auch, und er hat noch eine Tochter gehabt. Esau hat diese Tochter später geheiratet, 1. Mose 28, Vers 9. Und sie lebten im Osten vor den Augen und im Angesicht Gottes und Israels. Sie lebten. Gott hat es zugelassen. Ismael sollte beschnitten werden mit 13 Jahren. Und Sarah wirft vor, der soll nicht beschnitten sein, der soll nicht in den Bund genommen werden, in den Bund Abrahams. Und sie versucht sogar, ihn von Gott wegzubringen. Überlegt, das war eine Hexe. Entschuldigung. Das war, weißt du, die will nicht, dass der Ismael beschnitten wird. Etwas Göttliches, Geistliches erlebt. Sie versucht ihn sogar von Gott wegzuziehen. Der soll nicht erben. Ismael soll nicht geweiht, soll Gott nicht geweiht werden. Soll nicht für Gott reserviert werden und so weiter. Wirf ihn in Haus, sagt sie. Wirf ihn hinaus, schick deinen Sohn weg. Das macht, sagt sie, Abraham, sitzt in die Ohren und irgendwann zermürbt er. Weißt du, Abraham musste beide Söhne opfern. Nicht nur den Isaak. Er hat zuerst den Ismael opfern müssen, wegschicken. Das war sein Sohn, der hat das nicht mit leichtem Herzen getan. Genauso wenig, wie er mit leichtem Herzen den Isaak geopfert hat. Aber Gott hat hier eine Lösung. Weißt du, Gott hat eine Lösung. Ob gut oder schlecht das alles aussieht, vergiss den ganzen Schmarrn. Gott macht alles gut. Da ist plötzlich, hängt dann wieder ein Wider. Verstehst du? Und hier in der Wüste, da wird alles gut werden. Dieser Ismael. Bei Gott landet dieser Ismael nicht in der Gosse. Das wäre Sarah am liebsten gewesen. Irgendwo in der Wüste verrecken. Hagar erlebt und erfährt. Gott sieht mich, Gott hört mich. Was sagt sie, als sie fertig ist mit der Zwiesprache zwischen Gott und sich? Du bist mein Gott, der mich sieht. Du siehst, Gott, was mir weh tut, was mir weh getan hat, wie ich verletzt, wie ich verwundet bin. Und so nennt sie Gott, du bist Gott, der mich sieht. Dein Gott soll der Gott sein, der dich sieht. Dass du weißt, Gott hat alles genau beobachtet. Gott hat genau zugelassen, weil Gott mich einen anderen Weg führt. Er will Frieden haben, dass es in diesem Haus Frieden gibt. Gott sieht mich. Und Gottes Vorstellung von dieser Hagar ist, du bist mein Gott, der mich sieht. Und ich habe den gesehen, der mich angesehen hat, hinter dem hergesehen hat, der mich angesehen hat. Ich sage so Kauderwelsch, aber trotzdem, der hat mich gesehen. Der hat hinter mir hergesehen. Er ist hinter mir hergelaufen. Und sie nennt ihr Kind Ismael. Gott wird hören. Gott hört, Gott sieht. Toller Name, stell dir mal vor. Gott hört, komm her. Gott sieht, komm her, Ismael. Wir heilen Verletzungen. Bitte jetzt werden nicht schockiert. Weißt du, du betest, du willst geheilt werden und ich weiß, wie Gott heilt. Erwarte keine Wunder. Nummer eins. Du betest, verstehst und gleich Sesam, öffne dich. Verstehst, sowas passiert nicht. Sowas passiert nicht. Weißt du, wenn du betest, wenn du vor dem Herrn liegst, du bist erschüttert, zerbrochen, liegst am Boden, der Herr sieht dich. Das ist zuerst mal das eine. Der Herr sieht dich. Und jetzt als nächstes, bitte halte ich fest, und ich weiß aus eigener Erfahrung, und ich spreche hier aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung vieler, vieler Menschen, mit denen ich zu tun hatte, es verändert sich nichts. Du betest und es verändert sich nichts. Ja. Wir möchten, dass wir sofort gebetet und gleich das erhört werden. Gott hört uns. Weißt du, in der Bibel steht, als du gebetet hast, habe ich dich gehört. Aber es heißt nicht, ich habe dich erhört. Ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört, aber noch nicht erhört. Weißt du, wir möchten gerne, dass die Zustände sich ändern. Wir sind so verrückt. Sofort, ich habe gebetet und dann strecke ich gleich Fuß. Ja, kann ich das bewegen? Ja, gut, danke Jesus. Er hört und sieht. Weißt du, Gott hört und sieht, wo die Menschen unterdrückt sind, unterdrückt werden und ihres Lebens nicht froh werden. Gott hört und sieht diese unzähligen Tränen, die du weinst. Die Träume, die sich nicht in Erfüllung gehen, die Ungerechtigkeit, die du erlebst, von dem ich gestern sprach und die Aufnahme ein bisschen schlecht war. Aber du hörst, ich habe durchgehört, die Predigt. Du hörst, aber du musst dich wirklich anstrengen. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die Leute sich ein bisschen mal anstrengen und nicht nur einfach konsumieren und konsumieren und konsumieren. Ismael ist auch ein Sohn Abrahams. So wie Jesus einmal sagt zu der krummen Frau, die unterdrückt worden ist da in der Synagoge. Von dem Synagogenvorsteher. Auch sie ist eine Tochter Abrahams. Auch sie. So, in jeder Beziehung, ob der Sarah will oder es nicht, ob es der passt oder nicht und so weiter, Ismael hat den vollen Segen Gottes. Tut mir leid. Und deshalb, weißt du, da können die Frommen reden, da können die Menschen denken, da können sie sagen und schreiben, was sie wollen. Sie können nicht verhindern, wenn Gott jemanden gesegnet hat, er ist gesegnet. Und es wird sogar gesagt, dass dieser Junge, dieser Ismael, kraftvoll und stark sein wird. Und du wirst jeden anpacken können und keiner wird sich mit ihm messen können. Stell dir mal vor, das sagt der liebe Gott. Du wirst jeden anpacken können, jeden angehen können. Das sind diese ganzen arabischen Völker. Ja. Leg dich besser mit dem Ismael nicht an. In aller Liebe. Er wird dich besiegen. Und deshalb sollten sich die lieben Juden sich auch nicht mit den Arabern anlegen. Sie werden besiegt, weil es in der Bibel steht. Weil Gott es gesagt hat. Deshalb Gott will, dass diese Völker nebeneinander wohnen, in Frieden und Eintracht. So, Gott gibt Hagar und Ismael eine Existenzberechtigung. Gott gibt den beiden das, was Abraham ihnen nicht gegeben hat. Was Abraham ihnen nicht geben wollte, oder er hätte es gerne gegeben, aber er konnte es nicht, wegen der Sarah. Ja, und die Sarah verweigerte. Und deshalb konnte er das nicht geben. Er hätte gerne den noch, ach, komm auf mein Gut und mein Hof oder in meinem Bereich, da kann jeder glücklich leben. Und Hagar kehrt um, gehorcht dem Engel. Und jetzt möchte ich noch was, das ist noch in der Schwangerschaft. Und das möchte ich sagen, wie heilen meine Verletzungen? Hagar kehrte um und ging zu Sarah zurück und hat sich gedemütigt. Ich komme wieder, verstehst du? Und ich komme wieder, weil Gott mich zurückgeschickt hat. Nicht, weil ich nicht zurechtkam. Ich komme zurück, weil Gott mich zurückgeschickt hat. Sie kehrt um, sie denkt um und sie beißt in diesen sauren Apfel. Und das rechnet Gott ihr ganz groß an, weil sie umgekehrt ist. Das ist Umkehr. Sie geht zurück und jetzt, sie beugt sich, sie wird noch mehr Dreck putzen müssen, was weiß ich alles, was da passiert. Demut. Gott segnet den Demütigen. Gott ist ihr nachgegangen. Sie wollte nur noch von Sarah weg, aber Gott schickt sie wieder zurück. Wenn du die Heilung deiner Vergangenheit erleben willst und so weiter, musst du wieder zurück da wo du weggelaufen bist. Ja? Er sieht sie an, sie versteht die Sprache Gottes. Er schaut die Hagar voller Liebe an. Aber Hagar, du musst jetzt was tun. Zurückgehen zu dieser Hexe. Lass mich mal zu, Gott vergebe mir. Sie ist sowieso im Himmel und schon selig. Aber du musst zurück, ob es dir passt oder nicht. Gott sieht, ob wir wirklich ehrlich meinen. Und das ist ein Zeichen der Aufrichtigkeit. Tue ich das, was er sagt? Gott selbst segnet dann den Ismael im Mutterleib und auch die Völker, die danach kommen werden. Wir heilen meine Verletzungen. Wenn Gott dich berührt, ändert sich zuerst mal gar nichts. Oder zumindest vordergründig nichts. So, hier vorne. Gott arbeitet immer im Verborgenen, im Hintergrund, nicht an der Oberfläche. Wenn er dich heilt, er heilt dich nicht gleich, dass du gesund wirst. Nein, er beginnt an deiner Seele zu arbeiten. Er heilt die innere Verletzungen deiner Seele. Denn du bist krank, nur weil deiner Seele schlecht geht. Gott arbeitet im Keller. Er räumt zuerst mal dort in deinem Unterbewusstsein alles auf. Er fängt von unten an, legt das Fundament für dein Leben. Hagar, geh nach Hause. Weißt du, sei nicht erschüttert, wenn Gott dir begegnet. Da wird zuerst einmal äußerlich nicht viel passieren. Das ist meine persönliche Erfahrung, die Erfahrung vieler gläubigen Menschen. Es wird sogar noch manchmal sogar sehr schlimmer. Jetzt gehst du nach Hause und jetzt wirst du noch weiter schikaniert. Beuge dich unter der Hand Saras. Du musst wieder zurückkommen, da wo du herkommst, da wo du weggelaufen bist. Wir haben in der Bibel solche Geschichten. Ich denke nur an Onesimus im Philemonbrief. Der Onesimus ist weggelaufen, weil da zu Hause zu fromm zugegangen sind, immer nur beten, immer nur Gottes Wort hören und so weiter. Also mit diesem frommen Philemon will ich nichts zu tun haben. Und dann ist er im Gefängnis in Rom und plötzlich wird auch einer eingeliefert. Das ist Paulus, der Apostel, den er nicht hören wollte. Jetzt sitzen beide im Knast. So arbeitet Gott. Und der macht einen neuen Anfang mit Gott. Und weißt du, was da passiert? Paulus schickt den Onesimus zurück zum Philemon. Nimm ihn auf als einen Bruder. Ich würde ihn gerne behalten, aber er soll zuerst mal zu dir nach Hause gehen. Und er muss den Brief überbringen dann, diesen Philemon. Du siehst, wie Gott arbeitet. Es wird nicht gleich Halleluja, Lob und Dank, jetzt passiert ein Wunder. Du musst zurück. Die Jünger, die Apostel, der Herr ist gekreuzigt. Die sind ihm alle weggelaufen. Und dann sagt er, und bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Da, wo ich am liebsten abgehauen wäre. Ich wäre am liebsten nach Galiläa gegangen. Oder ausgewandert aus Judäa. Aber nein, geh zurück nach Jerusalem. Verstehst du die Botschaft Gottes? Wenn Gott dich heilt, werden zuerst deine verborgenen Verletzungen geheilt und aufgearbeitet. Alles, was da irgendwo im Keller liegt, in deinem Unterbewusstsein. Zuerst werden deine Sünden vergeben und du vergibst. Weißt du, nicht nur, dass mir die Sünden vergeben werden. Nein, ich muss vergeben. Uns werden die Sünden nicht vergeben, solange wir nicht vergeben. Wir beten wie im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und jetzt muss ich anfangen. Du wirst geheilt werden. Jetzt musst du anfangen, deiner Mutter zu vergeben. Deinem Vater. Was weiß ich, wem alles du noch zu vergeben hast. Dieser Sarah. Verstehst du? Und diesem Abraham. Vergeben. Und erst wenn wir vergeben, beginnt die Heilung. Vergib, dann wird es auch dir vergeben. Verstehst du? Vergib. Mit der Sündenvergebung beginnt die Erneuerung unseres Lebens. Vergib. Das, was dich krank gemacht hat, worüber du dich so geärgert hast, dich so gestresst hast, vergib denen, die dich gemobbt haben. Vergib denen, die dich beleidigt haben, die dich verflucht haben. Vergib denen. Und lass sie los. Lass sie los. Weißt du, wenn Gott begegnet, dann wird es aufgearbeitet zuerst einmal. Wie heilen meine Verletzungen? Wenn du betest, und ich sage dir die Wahrheit, das ist meine persönliche Erfahrung, wenn du betest, verändert Gott dich, aber nicht die anderen. Er verändert dich. Er gibt dir eine andere Einstellung zu dir selbst. Und gibt dir eine andere Sicht für die Dinge des Lebens. Und dann plötzlich merkst du, alles dient zu meinem Besten. Auch das Unrecht. Vergib denen, die dir Unrecht getan haben. In welcher Form auch immer. Weißt du, alles passiert zu deinem oder zu unserem Wohl. Wie heilen die Verletzungen? Wie funktioniert das? Zuerst einmal, Gott nimmt dir alle deine Ängste und Bedenken weg. Deine ganzen Vorurteile. All diese negativen Erlebnisse, die werden bearbeitet und verarbeitet. Und die Erlebnisse, wie sie entstanden sind. Das, was dich eingeschüchtert hat und ja, dir Angst bereitet hat. Was passiert, wenn ein Mensch verletzt ist? Da kommt etwas, da passiert etwas, schon lange abgehakt, schon lange erledigt. Und jetzt passiert es, dann sagst du, genauso wie früher. Genauso wie damals. Und schon haben wir den Zirkus. Genauso wie früher. Und dann gehen gleich Jalousien runter. Dann verteidigst du, dann wehrst du dich und was weiß ich, wir entwickeln ja Techniken, damit wir uns alles so abwehren können. Du solltest diese Ängste aufarbeiten. Als meine Frau einen Totalschaden im Auto hatte und sie hat gesagt, sie will Führerschein abgeben, habe ich gesagt, nee, jetzt wir fahren weiter. Dann wollte sie einen Verein gründen, alle Straßenbäume abzuschaffen und alles, was so war. Und dann sind wir die Strecke noch einmal abgefahren und dann habe ich gesagt, Heidi, jetzt musst du jetzt fahren. Verstehst du? Dass du das überwindest. Aber ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester, ganz schöne, nette, liebe, fleißige Schwester, die hat einmal Unfall gehabt mit 24 Jahren und dann gibt Führerschein ab. Ich werde nie mehr in ein Auto steigen. Blödsinn. Wir müssen die Geschichte aufarbeiten. Und wir haben aufgearbeitet damals mit dem Auto und ich saß daneben, weißt du, und dann sie musste fahren, wo Birken stehen und all diese Bäume. Und von wegen deinen Vereingründen und Abschaffung der Straßenbäume. Durch deine negativen Erlebnisse, das, was sich fertig gemacht hat, das muss aufgearbeitet werden. Und dann den Heiligen Geist empfangen. Denn wo der Heilige Geist ist, haben wir Besonnenheit, Kühnheit und wir sind furchtlos. Und die Liebe zu Gott treibt jede Furcht aus. Erst der Heilige Geist nimmt uns die Schrecken und die Ängste weg. Diese Traumas, die wir erlebt haben. Und es braucht, Heilung braucht Zeit. Heilung braucht Zeit. So, damit du mit dem Leben weiter umgehen kannst und all das in Ordnung ist und so weiter und es dir gut gehen kannst, musst du zuerst mal gut zu dir selber sein. Gut zu dir selbst. Dich selbst anzunehmen und sagen, ich gebe nicht meinen Führerschein her. Weil irgendeine Panne oder eine Schwierigkeit. Weißt du, du solltest die Situation, wie sie ist, annehmen und nicht dagegen hadern. Nicht dagegen hadern. Ein guter Soldat hat keine Angst vor dem Kampf. Er nimmt sein Gewehr oder sein Schwert oder was auch immer ist und zieht an die Front. Ein Feigling kann kein Soldat sein. So auch ein guter Christ darf keine Angst vor Versuchung und Anfechtung haben. Ich bin verletzt, ich habe eine Wunde vielleicht, das mag sein, aber ich habe keine Angst vor dem Leben. Ich mache weiter, ich möchte dich ermutigen. Weißt du, du musst diese Dinge überspielen, eine ganz andere Rolle einnehmen. Weißt du, nicht diese Angst, ich könnte wieder Schmerzen bekommen. Die werden kommen, denn das Leben ist voller Schmerz. Ist voller Schmerz. Oder ich könnte wieder betrogen werden. Oder mir könnte es wieder schlecht gehen. Ich könnte mich wieder ärgern. Vergiss es. Vergiss diesen Gedanken, ich könnte wieder angegriffen werden, wieder abgelehnt werden. Ich müsste wieder kämpfen. Du, wir sind nicht im Schlaraffenland, Brüder, Schwestern. Oder das Übel könnte sich wiederholen. Die größte Versuchung ist, keine Probleme zu haben. Das ist das größte Problem. Weißt du, von Gott aus gesehen, solltest du dich freuen, wenn du Probleme hast. Das sind die Projekte, aus denen Gott Herrlichkeiten schafft. Ja. Danke Gott für die Herausforderungen im Leben. Das Leben ist voller Herausforderungen. Und freu dich, dass du den Schwierigkeiten begegnen kannst. Ich werde die Riesen wie Brot fressen. Entschuldigung. Weißt du, Gott kann wieder mal was tun, wenn ich Herausforderungen habe, wenn ich Probleme habe, wenn ich Schwierigkeiten habe. Ich kann nur geheilt werden, wenn ich krank bin. Ein Gesunder kann nicht geheilt werden. So, ich kann was erleben. Kann wieder was passieren, wenn ich provoziert werde. Ich kann den Schutz Gottes erleben. Kann wieder Siege erringen, kann wieder Durchbrüche erfahren. Ich kann wieder ein paar Schätze für den Himmel sammeln. Weißt du, wir wollen alle auf einen leichten Weg in den Himmel zu kommen, aber Jesus hat uns nur einen Weg gewiesen und er sagt, ich bin der Weg und das Kreuz. Wenn du in den Himmel, ins Reich Gottes kommen möchtest, musst du am Kreuz vorbei. Und zwar mehrmals am Tag. Der nehme sein Kreuz auf sich. Nicht mein Kreuz, sagt Jesus, sondern der nehme sein Kreuz, seine Schwierigkeiten, seine Spannungen, seine Anfechtungen und folge mir nach. Wir sind nicht im Schlaraffenland. Das gibt's nicht. Das ist nur eine Erfindung, ein Märchen. Weißt du, viele, die nur easy life möchten, so happy life und glückliches Leben haben, die haben Jesus nicht verstanden. Die haben Jesus nicht verstanden. Jesus wurde verletzt. Und weißt du, was Jesus im Himmel hat? Und dann, wenn er wiederkommt, wenn du ihm die Hand schütteln wirst, wirst du die Wunden sehen. Ja, so steht es in der Bibel. Und er wird die Wunden zeigen, in denen sie gestochen haben. Und sie werden begreifen, Herr, Herr, das bist du. Jesus behält jetzt im Himmel als hoher Priester, vielleicht trägt er Handschuh, aber behält als hoher Priester die Wunden. Und die tun ihm nicht weh. Weißt du, wenn deine Wunden geheilt sind und deine Verletzungen geheilt sind, die tun dir nicht mehr weh. Das sind Auszeichnungen. David Livingstone, da kam einmal zu ihm ein Bruder, ein Gläubiger, der hat gejammert und geklagt und war depressiv und schwermütig. Und dann macht er sein Hemd auf. Was siehst du? Krallen, also von einem Löwen, wo er in Afrika gekämpft hat. Und er sagt, ich war dem Tode nahe, ich spürte schon den Atem des Löwen. Und dann fiel irgendwo ein Schuss und der Löwe lief weg und ließ mich laufen. Aber diese Wunden sind geblieben. Gib dich nicht auf, Bruder. Mach weiter. So, das war seine Lösung, seine Antwort. Weißt du, die Aposteln, die wurden ausgepeitscht, schrecklich zugerichtet, der Rücken schmerzte. Aber was machen sie? Sie priesen Gott, dass sie gewürdigt worden waren, den Namen Jesus groß zu machen. Die haben nicht gesagt, oh, wir treten jetzt leiser oder kürzer. Wir gehen nicht mehr auf die Straße raus, weil es zu gefährlich ist. Nein, erst recht, Gott gib uns Freudigkeit und Freimut, nochmals Gas zu geben und weiterzumachen. Der Himmel ist nichts für Weichlinge und Feiglinge. Überleg einmal, Verletzungen. Und ich sage dir noch etwas, was mir groß geworden ist. Wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, machen die Verletzungen dir nichts mehr aus. In aller Liebe. Macht dir das Übel nichts mehr aus. Der ganze Gestank macht dir nichts mehr aus. Die Schwierigkeiten machen dir nichts mehr aus. Das ganze Durcheinander, das Chaos macht dir nichts mehr aus. Die Krankheit macht dir nichts mehr aus. Da wundert sich, wie kann ich das ertragen? Ja, wenn du in der Situation bist, wird Gott dir Kraft schenken und dir helfen und zur Seite stehen. Aber weißt du, der Teufel sagt, Vorsicht. Weißt du, in der Gegenwart Gottes wird Stress dir nichts mehr ausmachen, werden die Ungerechtigkeiten dir auch nichts mehr ausmachen, diese Schläge da. Gott, gib uns Freimut und Freudigkeit. Aus der Gegenwart Gottes heraus widerstehst du all dem, was nicht so einfach ist. So, ja, was schwierig, was ungenießbar ist. Wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Überleg einmal, etwas Giftiges, was dich umbringen sollte. Was ist die Gegenwart Gottes? Du siehst Gott nicht. Ich auch nicht. Niemand. Wenn du Gott sehen würdest, würdest du auf der Stelle sterben. Aber er sieht dich. Er sieht dich. Halleluja. Er hört dich. Gott sieht dich. Und er lässt dich nicht fallen. In einem Sturm und Unwetter ist es so wichtig, dass du Jesus im Boot hast. Auch wenn er schläft. Das ist so wichtig. Weißt du, dass Jesus in deinem Innersten ist, egal was passiert. dass er in deiner Seele ist. Weißt, das musst du wissen. Nur so kannst du geheilt und glücklich und fröhlich deine Straße ziehen. Er tröstet mich in all meinen Schwierigkeiten, in meinen Schmerzen, in meinen Problemen. Jesus ist in mir, nicht irgendwo, er ist in mir. Christus in uns, in meinem innersten Herzen. Wir heilen unsere Verletzungen, wenn wir Jesus mit ins Boot nehmen. Herr, bleibe bei uns, singen wir. Es wird Abend werden. Herr, bleibe bei uns. Weißt du, er, wenn es nachher so prügeldick kommt, wenn ich nicht mehr kann, er wird aufstehen und den Sturm stillen. Er wird das letzte Wort sprechen. Er wird es tun. Hagar ist an diesem Brunnen angekommen. Und weißt du, was die Hagar erlebt hat, was sie dort erfahren hat? Er sagt, ich bin gekommen zum Brunnen des Lebendigen. Ich lebe. Gott sieht mich. Gott hat mich angesehen und hat mir geholfen, hat mich ermutigt, wieder zurückzugehen. Weißt du, wenn sie jetzt zurückgeht, sie geht im Auftrag Gottes zurück. Sie geht nicht zurück, weil sie muss. Nein, weil Gott gesagt hat, ich will dich segnen und du hast eine fantastische Zukunft. Geh zurück, mach das ruhig, sei getrost. Hagar durchlebt die Verstoßung und die Verachtung, aber gleichzeitig auch die Nähe Gottes. Und genau das ist, was wir brauchen in unseren Verletzungen. Ismael, das heißt wörtlich, Gott hört mich. Was für ein Mensch ist das? Ismael. Gott hört mich. Er ist ein Mensch, frei und wild. So, ja, er ist ein Wildesel, so nennt sogar Gott ihn Wildesel. Er ist im natürlichen Kriegszustand gegen alle. Alle kämpfen gegen ihn, alle beleidigen ihn, alle verspotten ihn. Seine Hand ist gegen alle und die Hand aller ist gegen ihn. Ja, Hagar gibt sich nicht auf, sondern sie hält fest an die Verheißung, an der Quelle. Sie gibt Gott sogar Namen. Sie gibt Gott Namen. Weißt du, der Herr, der sieht, der Herr, der da ist, der Herr, der gegenwärtig ist. Gott hat einen ganz tollen Namen. El-Roi. El-Roi. Das heißt, also Gott sieht mich. Gott hört mich, Ismael, ihr Sohn. Und der Engel öffnet ihr die Augen und beruhigt sie und sagt, sei ruhig, reagier dich ab, komm runter. Auch das, was haben die mir angetan? Wie hat mich die Sarah behandelt? Verstehst du? Hör auf zu plärren, zu klagen. Und genau das ist, was Gott will. Wenn du verletzt bist, hör auf zu klagen. Niemand wird geheilt, wenn er über die Krankheit redet. Verstehst du? Niemand. Sie hat den Brunnen des Lebendigen gefunden. Dieser Brunnen ist noch eine Predigt für sich selbst, aber das mache ich jetzt nicht. Weißt du, an diesem Brunnen ist der Isaac, als er auf seine Rebekka wartet. Dieser Brunnen ist der Brunnen des Lebendigen. Isaac findet auch diesen Brunnen. Nachdem die Philister sämtliche Brunnen bei ihm zugeschüttet haben, findet auch diesen Brunnen, wo das lebendige Wasser ist. Aber das ist ein anderes Thema. Weißt du, zuerst einmal muss man sehen, wenn Gott etwas an dir tut und dich verändert und so weiter, und du zur Ruhe kommst, zuerst mal wird vieles ja um dir still, ruhig. Wenn wir getröstet werden, weißt du, wenn wir uns beruhigen von Gott und runterkommen, wir finden den Brunnen. Der Herr sagt, Hagar, steh auf, du liegst auf die Wasserquelle. Sie lag mit dem Bauch auf der Wasserquelle und sie hat es nicht gemerkt, dass es sprudelt. Hagar beruhigt sich, findet wieder zu sich zurück. Und genau das ist, wie Verletzungen heilen, finde ich zu dir selbst wieder zurück. Gott hat mich gewollt. Ob die mich gewollt haben oder nicht, ob die Sarah lieb zu mir ist oder nicht, Gott hat mich gewollt. Ob der Abraham das so und so gemacht hat, vollkommen egal. Gott hat mich gewollt. Weißt du, es ist vollkommen egal, wie du zustande gekommen bist. Durch Vergewaltigung, durch Missbrauch oder was auch immer. Für mich spielt das keine Rolle. Das ist gar nicht interessant. Ich bin da. Ich bin da. Und sie hat wieder Vertrauen in ihrem Gott gefunden. Die Geschichte geht also weiter. Ismael entwickelt sich prächtig, wie auch immer. Und ja, viele haben vergessen und viele vergessen, dass Ismael und Isaac bei der Beerdigung von Abraham beide am Grab des Vaters Abraham stehen. Und beide sich vom Vater verabschieden. Beide zusammen. Beide zusammen. Weißt du, was Gott alles wirkt? Wie Esau und Jakob. Beide. Gott hört, Gott sieht mich. Wer diesen Namen entdeckt und in sein Ohr hat, Gott sieht mich, der wird nicht mehr verzweifeln und durchdrehen. Bedenk, die Geschichte Hagars, es geht weiter, Gott sieht mich und Gott sieht dich bis heute. Er verfolgt dich, bis ins hohe Alter will ich dich tragen. Er hört dich genau dir zu. Ja, ins Verborgene. Ismael war verstoßen, aber er hat sich aufgerafft. Er ist wieder hochgekommen. 12 Fürsten, der ist nicht schlechter dran gewesen, wie der Jakob und Isaac. Und schlechter. Weißt du, Gott ist, der uns wiederherstellt, der uns wieder auf die Beine bringt. Nicht die Menschen. Und wir sollen unabhängig werden von der Meinung der Leute, der Menschen. Ismael hat unzählige Verletzungen erlebt, war innerlich verstümmelt, verletzt, es tat ihm alles weh, aber Gott hat ihn wieder hochgebracht. Gott hat ihn hart gemacht, das ist zwar das eine. Weißt du, es war keine natürliche Heilung, das war eine göttliche Wiederherstellung. Und er war kräftig und stark. Ganz schnell noch ein paar Gedanken aus einer Schrift im Warschauer Ghetto gefunden, wie Gott manchmal ist, und so war wahrscheinlich auch Ismael hier, aber in dieser Schrift wurde gefunden, oder die Schrift wurde gefunden im Ghetto, da heißt es, nach der Vertreibung aus Spanien trieb ein Jude mit seiner Frau und seiner Tochter in einer Nussschale in einem Schiff, Boot über das Meer. Das Wasser ging ihnen aus, seine Tochter verdurstete, dann kam ein Sturm auf, seine Frau wurde weggerissen und derselbe Sturm brachte den Juden auf eine Insel. Und er wurde gerettet. Und dann, so ist die Geschichte, dort aus dem Ghetto. Und er wendete sich dann, dieser Jude, an Gott und sprach, du hast alles getan, Gott, damit ich dich nicht mehr lieben werde. Aber diesen Gefallen werde ich nicht dir tun. Ich werde dich immer weiter lieben. Verstehst du, du hast alles getan. Und nur so können Wunden heilen. Du hast alles getan, damit ich dich hasse, von dir weglaufe, dir den Rücken kehre, die Gemeinde verlasse, alles hinschmeiße und nur draufspucke. Aber ich werde dich dennoch lieben. Du bist mein Gott. Halleluja. Und Gott selbst begegnet der Hagar draußen in der Wüste. Steh auf, nimm deinen Knaben und halt ihn fest an deiner Hand. 1. Mose 21, 18. Denn aus ihm soll ein großes Volk werden. Halt ihn fest an der Hand. Lasst ihn nicht los, den Burschen. Gott tut Hagar die Augen auf, dass sie diesen Brunnen sieht, dass der Junge gestärkt wird, dass er nicht stirbt. Die waren beim Verdursten. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Gott rettet die Kinder der Seinen. Gott rettet die Kinder der Seinen. Er gibt die Kinder der Heiligen nicht auf. Aber er rettet sie auf Umwege. Durch Wüstenwege, was weiß ich, Dürreperioden, wie auch immer. Die Kinder der Gesegneten bleiben gesegnet, wie auch immer, selbst wenn sie durch die Hölle müssen. Gott sieht die Kinder der Seinen. Gott macht mit den Kindern der Seinen immer noch Geschichte und Weltgeschichte. Das sehen wir bis heute. Israel und die Araber. Das sehen wir. Er macht immer noch Geschichte. Da kann der Trump trampeln, so viel er will, da kann die Merkel, kann die EU machen, was sie will. Das Problem hat Gott in der Hand. Das Problem hat Gott in der Hand. Gott auch, hat auch dein Leben in seiner Hand. Halleluja. Auch unser Leben. Gott, bei Gott ist alles gleich, was passiert ist und was passiert ist, wie die Situation entstanden ist. Vergiss deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit geht dich nichts mehr an. Die Verletzungen gehen dich nichts mehr an. Du lebst heute und jetzt schaust nach vorne. Und Gott ist ein Gott der Zukunft. Halleluja. Ich glaube, dass Gott die Dinge immer in seinem wunderbaren Plan hat und wunderbar fügt. Es ist fast so, ich habe mal ein Bild von Gott bekommen, wie ein riesiger Wandteppich. So ist mein Leben, wird von Gott gewebt. Und manchmal denke ich, Mensch, da ist so kreuz und quer, die ganzen Fäden, was soll denn das alles, lieber Gott? Egal was passiert, Gott macht alles gut. Er weiß es, auch wenn du dich nicht mehr erinnerst. Er bringt es hoch und dann löst er und abhaken, weiterrennen und weiterarbeiten. Ich bin nicht überrascht. Ich webe all diese Dinge in das große Muster hinein, alles was passiert, und sagt: Danke Herr, es ist von dir. Die ganzen Fehler, die ganzen Fehlschläge, die das Ganze zu kurz kommen, all mein Mangel und der Mangel sogar anderer Leute. Ich mache vielleicht keine Fehler, aber andere Leute machen dann bei mir Fehler oder an mir. Und ich muss es ertragen und ich muss es hinnehmen und ich muss gelassen bleiben und sagen: Danke Herr, danke Herr. Und ich weiß, es wird alles gut werden. Und dann gibt es solche Farbtupfer in meinem Leben. Solche Farbtupfer. Und die machen mein Leben dann schön und süß. Sehe die ganzen Verletzungen als Verzierungen deines Lebens, die Gott erlaubt hat. Und das gibt dir eine andere Sichtweise. Weißt du, es musste geschehen, damit Gott seinen Plan entwickelt und dass Gott zeigt, tu, es menschelt. Und bei der Sarah, es menschelt beim Abraham, es menschelt beim David, es menschelt bei Moses. Es menschelt beim Pastor Matu das auch. Und bei vielen anderen Menschen auch. Es menschelt. Menschelt bei dir auch. Verstehst du? Und das ist realistisch. Das ist realistisch. Weißt du, was Gott mir neulich gesagt hat? Entspann dich. Entspann dich. Nimm das nicht so dramatisch. Steige dich nicht. Ach, was mir widerfahren ist. Selbst wenn dein Leben voller Narben ist, und manchmal ist es so wie beim David Livingstone, der macht auf, seinen ganzen Brustkorb zerkratzt von diesen Krallen des Löwen und die Narben sind verheilt. Aber das war, dann sagte er, das ist meine Dekoration. Die Wunden, die Verletzungen sind deine Dekorationen. Ob du es verstehst oder nicht, lass es bleiben. Gott liebt dich und das soll dir reichen. Lass dir genügen an der Gnade Gottes. Und seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und kümmere dich nicht auf diesen Stachel da und den Stachel und jedes Problem. Schau nach vorne. Vater, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Und ich danke dir, dass du mit jedem Kind Gottes liebevoll bist und barmherzig bist und gütig bist und Herr, gnädig bist jedem Einzelnen. Und Herr Jesus, und ich segne ganz besonders auf die Kinder aus gläubigen Häusern, die abgehauen sind, die mit Gott, Gemeinde und Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, die verletzt, verwundet sind. Oh Gott, hilf, dass sie vergeben lernen, ihren Eltern, der Gemeinde, den Christen, den Gläubigen, Herr Jesus, dass einfach viel Vergebung da ist. Und dann gibt es viel Heilung. Wo viel Vergebung ist, da gibt es auch viel Heilung. Ich danke dir, Herr Jesus, dafür. Halleluja, die Gnade Gottes und der Friede Gottes möge mit uns sein. Amen. Amen.